Guten Morgen. Heute ist der erste Sonntag im November. Man glaubt das zwar nicht bei 20 Grad, aber tatsächlich, wir sind im November angekommen. Und der Monatsspruch für den November, der ist spannend. Der steht in Jesaja 1, Vers 17 und lautet: Lernt Gutes zu tun, sorgt für das Recht, helft den Unterdrückten, verschafft den Weisen Recht, tretet ein für die Witwen. Lernt Gutes zu tun, sorgt für das Recht, helft den Unterdrückten, verschafft den Weisen Recht, tretet ein für die Witwen. Und dieser Spruch passt, man würde sagen, wie die Faust aufs Auge zu unserem Jahresthema. Das sehen wir jetzt hier nochmal eingeblendet. Ihr habt auch diese Karten auf den Sitzen liegen. Miteinander teilen. Draußen hängt ein Banner, das soll uns daran erinnern, dass wir jetzt uns mitten in diesem Thema befinden. Und auch die heutige Predigt wird sich mit diesem Thema beschäftigen. Sie spannt aber auch zugleich den Bogen. Und zwar zu einem anderen besonderen Ereignis, was wir vorgestern hatten. Nein, es war nicht Halloween, das war der Reformationstag. Das wird ja oft auch vermischt, vergessen, wie auch immer, aber definitiv, es war Reformationstag. Und Martin Luther hat auch etwas geteilt mit uns. Er hat die Bibel mit uns geteilt, indem er sie in die deutsche Sprache übersetzt hat. Sie war also nicht mehr nur den Klerikern, den Gebildeten vorbehalten, sondern auch, ja, der gemeine Mensch, hat man damals gesagt, war in der Lage, sofern er denn lesen und schreiben konnte, in Deutsch die Bibel zu lesen. Und das war 1521 bis 1523. Das ist ganz schön lange her. Und es gibt nach wie vor die Lutherbibel. Wir singen ein gemeinsames Lied. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf den ich stehe. Und zu dem Felsen und zu dem, ja, zu dem harten Untergrund, da werden wir auch im weiteren Verlauf des Gottesdienstes noch zukommen.
Heute ist für Paschas, das sagt bitte nur an.
Ja. Jetzt bin ich wieder. Also die Kollekte ist für Paschas bestimmt. Die sammeln wir jetzt ein, parallel zum Lied. Schönen Dank. Wir haben einige Missionare, die wir unterstützen, in vielfältiger Art und Weise, durch Gebet, aber auch finanziell. Wir haben auch einige Missionare, die, ich sag mal so, zum erweiterten Freundeskreis gehören, wo es persönliche Beziehungen gibt zwischen einzelnen Gemeindemitgliedern und den Missionaren draußen in fernen Ländern. Und ich möchte jetzt ganz herzlich das Ehepaar Codutore begrüßen. Bitte kommt doch mal nach vorne. Ursula und Sebastian Codutore, ihr habt 4 Kinder. Die habt ihr jetzt nicht mitgebracht, glaube ich, ne? Und ihr seid in Sri Lanka. Sri Lanka hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört. Sri Lanka, Ceylon, so hieß das Land auch schon mal. Ceylon-Tee. Die Teetrinker unter uns kennen sich damit aus. Sri Lanka liegt östlich des indischen Subkontinents, hat 20,3 Millionen Einwohner circa, ist eine relativ große Insel. Und bezüglich der Religion habe ich gelesen, vorwiegend buddhistisch. Es gibt auch Hinduisten und Moslems, aber Christen sind in der Minderheit. 7% und davon sind 6% Katholiken. Ich kann mir also vorstellen, dass das ja nicht so ganz einfach ist, in Sri Lanka missionarisch unterwegs zu sein. Sebastian, du kommst aus Sri Lanka, bist dann in Deutschland gewesen und ihr seid in den 80er Jahren, nein, 2002 wieder nach Sri Lanka zurückgegangen. Du warst da Lehrer einer Bibelschule. Was sind eure Aufgaben in Sri Lanka jetzt? Was tut ihr da?
Ja, guten Morgen. Wir sind seit 12 Jahren in Sri Lanka. Und die erste Term, die erste 6 oder 7 Jahre habe ich in der Bibelschule unterrichtet. Und in Sri Lanka gibt es einige Gemeinden. Die Pastoren, die leiten die Gemeinde, aber sind die nicht ausgebildete Pastoren. Und die kommen in die Bibelschule und dann lernen sie. Und da habe ich mal erste Term gemacht, ja, als Lehrer. Und jetzt zweite Term arbeiten wir eine Gemeindegründungsarbeit. Das ist meine Aufgabe. Und meine Frau macht auch.
Soll ich mal ihr gehen? Ja, bitte, ja, bitte.
Morgen. Also die ersten Jahre war meine Aufgabe einfach Mutter sein und Deutsch unterrichten, damit unsere Kinder auch im Deutsch mitkommen, wenn die dann später in Deutschland einsteigen. Und jetzt mache ich Frauenarbeit in der Gemeinde und ich leite so ein kleines Hilfsprojekt für Erstgenerationschristen, für Mütter, damit die zu Hause bleiben können und ihre Kinder christliche Werte vermitteln können. Und die machen Karten und Nähprodukte, da könnt ihr euch später hinten am Tisch informieren.
Das habe ich schon gesehen, da gibt es also vielfältige Dinge, die man vielleicht jetzt so für Nikolaus oder für Weihnachten schon mal an die Seite legen kann und dann weiterschenken kann. Sri Lanka ist ja auch sehr stark von Bürgerkriegen gekennzeichnet, Auseinandersetzung zwischen Singalesen und Tamilen, dann gab es 2004 diesen verheerenden Tsunami. Wie geht es Sri Lanka? Vielleicht kannst du da einfach ein paar Sätze zu sagen, wirtschaftlich, ethnisch.
Ja, Krieg hat schon über 30 Jahre gedauert, aber 2009, da haben sie schon ein Ende gebracht. Das heißt, jetzt kämpfen die nicht mehr mit Waffen. Und das hilft schon viele Leute, dass sie mal ein bisschen Luft holen können und hin und her gehen können. Aber politisch geht schon dieser Krieg weiter. Wir suchen schon irgendwie eine Lösung, die Tamilen und Singalesen irgendwie diese Probleme lösen können. Aber das ist halt immer noch schwierig, die beiden Seiten. Ja.
Wie kann dann Gemeindegründungsarbeit erfolgen? Ist das schwierig? Ist das einfach? Sind die Leute offen? Oder ist das ein hartes Brot, wie man so sagt?
Ja, überall ist hart. Ich denke, nach dem Krieg ist schon die einige Leute offen, weil so viele Buddhisten, dass die denken ja oder die glauben ja, dass die kein Leben töten dürfen. Aber wenn im Krieg, dass sie gesehen haben, dass wie viel Tamilen im Blut oder umgebracht worden sind, da kommen die schon einige zum Nachdenken. Wenn unsere Glaube so ist, warum ist so viel Blut gegossen worden? Aber wir arbeiten da in Kandy, in das zentrale Gebiet in Sri Lanka, in einem Dorf, wo Buddhisten oder Singalesen und Tamilen wohnen. Und da kommt auch immer wieder Auseinandersetzungen, auch eine Buddhistin jetzt, die letzte Zeit, in der Buddhisten haben eine Gruppe entwickelt oder eine Mönchpartei und die machen oder die wollten keine ausländische Religionen in Sri Lanka. Auch alle ausländischen Religionen. Die sagen, Sri Lanka gehört nur Buddhisten. Deswegen die Christen und Muslime müssen die weggehen oder das gehört nicht denen. Oder wenn sie dort sind, müssen die unter den Buddhisten bleiben. Keine freie Bewegung. Und da gab es schon in letzter Zeit auch immer wieder Auseinandersetzungen, haben sich auch in Medien alles gekommen. Auch die buddhistische Mönche und der Buddhisten auch auf die Straße gegangen sind und die Gemeinden zerstört haben oder attackiert haben. Und es wächst auch diese anti-religiöse Fanatiker.
Jetzt darfst du das Mikrofon deiner Frau nochmal geben. Jetzt komme ich zu meiner letzten Frage. Was sind konkret Anliegen, die ihr habt? Wofür können wir beten? Wofür können wir Gott bitten? Es gibt ja auch einen missionarischen Gebetskreis bei uns, der auch regelmäßig an euch denkt und für euch betet. Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz was zu sagen oder was euch privat beschäftigt.
Ja, also was Sebastian gerade gesagt hat, die antichristliche Haltung wächst. Und die Regierung versucht seit Jahren, ein Anti-Bekehrungsgesetz einzuführen. Das heißt, niemand darf seine Religion wechseln. Und bis jetzt ist das Gesetz immer wieder gescheitert. Und wir hoffen einfach auch, dass es weiter scheitert. Weil wenn das eingeführt wird, dann wird es einfach sehr schwierig für Christen im Land. Und ein weiteres Anliegen ist einfach Versöhnung zwischen den Völkern. Für die Gemeindearbeit, dass die Gemeinde innerlich und äußerlich wächst. Und noch ein Anliegen sind unsere Kinder. Die sind jetzt alle im Alter von 22 bis 16 und die müssen so langsam ihren Platz finden in der Welt oder in Deutschland. Und das Einleben in Deutschland oder unsere Tochter ist in Schottland, ist einfach nicht so leicht, wenn man im Ausland groß geworden ist.
Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es in diesem Raum neben dem Aquarium, wo die kleinen Kinder sind, die Möglichkeit, noch intensiver mit dem Ehepaar Codutore ins Gespräch zu kommen. Ihr habt auch eine Präsentation vorbereitet, die ihr zeigen könnt. Wenn ihr also Interesse habt, herzliche Einladung. Das wird so gegen 11.45 Uhr starten. Jetzt gleich im Anschluss seid ihr im BU und den Jungs und Mädels aus dem BU werdet ihr dann auch nochmal nahebringen, was euch bewegt und was ihr dort tut. Ich fände es schön, wenn zwei aus unserer Mitte jetzt ganz konkret für die Familie Codutore beten könnten, damit das auch konkret wird und nicht jetzt irgendwie verloren geht.
Ich möchte noch ein Gebet anlegen, oder ja, Letzte Woche ist ja noch eine Katastrophe in Sri Lanka passiert. Es regnete so viel. Das heißt so, letzte Woche, ich denke mal Mittwoch oder Donnerstag, einen Berg oder ein Erdrutsche gegeben, ist ein ganzes Dorf ist schon unter der Erde gegangen. Man sagt, es so über 400 Menschen vermisst oder umgekommen sind. Können wir auch, wenn ihr Zeit habt, auch da Gebet erinnern.
Danke, schön, dass ihr da wart. Gottes Segen. Der Predigttext steht in Psalm 46 und da ihr eben alle schon gestanden habt, dürft ihr jetzt sitzen bleiben. Ich lese aus Psalm 46, er ist auch in dem Gottesdienstmanuskript abgedruckt. Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in aller Not. Darum haben wir keine Angst, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer versinken. Wenn die Fluten toben und tosen und die Berge davon erzittern, der Herr der Welt ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Frisches Wasser strömt durch die Gottesstadt, in der die heilige Wohnung des Höchsten ist. Gott selbst ist in ihrer Mauern. Nichts kann sie erschüttern. Er bringt ihre Hilfe, bevor der Morgen graut. Er lässt seine Stimme hören und die Völker zittern. Königsthrone wanken, die ganze Erde vergeht vor Angst. Der Herr der Welt ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt und seht, wie mächtig der Herr ist, wie er Furcht und Schrecken auf der Erde verbreitet. In aller Welt macht er dem Krieg ein Ende, die Bogen zerbricht er, die Spieße zerschlägt er, die Schilde verbrennt er. Macht Frieden, ruft er, erkennt, dass ich Gott bin. Ich habe Macht über die Völker der Erde, der Herr der Welt ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Martin Luther hat ein Lied geschrieben, er hat mehrere Lieder geschrieben, aber das bekannteste ist, ein feste Burg ist unser Gott. Und ich habe mal so eine feste Burg gesucht. Und man sieht schon, dass so eine feste Burg sehr stark ist, sehr stabil, auch sehr zuverlässig. Und mit so einer Burg hat der Psalmist Gott verglichen und das tut auch Martin Luther in seinem Lied. Der starke Gott, der zuverlässige Gott, der stabile Gott. Und wir singen jetzt vor der Predigt das Lied »Ein feste Burg ist unser Gott«. Thank you.
Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs, also der Gott Israels, ist unser Schutz. Diesen Vers haben wir gelesen, gehört im Psalm 46 und diesem Leitsatz, diesem Kehrvers des 46. Psalms folgend dichtete dann Martin Luther dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, »Ein feste Burg ist unser Gott«. Reformationstag, 31. Oktober, wie ich finde, ein ganz wichtiges Datum für uns und Gelegenheit, uns daran zu erinnern, dass unser Glaube, dass wir herausgefordert sind, uns zu öffnen für Gedanken, die wir bisher noch nicht gedacht haben, für Impulse, die uns auf den ersten Blick vielleicht fremd sind. Und das alles braucht es, diese Gewissheit, ein feste Burg ist unser Gott. Also vom festen Fundament her können wir Neues wagen. Dabei lag dem Reformator Martin Luther nicht vorrangig an der Umgestaltung der Institution Kirche. Das war überhaupt nicht Luthers Anliegen, jetzt die katholische Kirche abzuschaffen und daneben eine lutherische Kirche zu bauen. Das wäre ja auch ein bisschen hochmütig gewesen, so ist es dann zwar gekommen, aber Luthers Plan war nicht, ich baue eine Kirche, die dann die lutherische Kirche heißt. Sondern Martin Luther war daran gelegen, den Glauben grundlegend zu erneuern, also wieder Fundament zu geben, einen Felsen, auf dem die Kirche stehen kann. Ein Felsen, auf dem Glaube fest aufruht. Luther war überzeugt, dass die gute Nachricht von der Liebe Gottes dazu geeignet ist. Denn die gute Nachricht von der Liebe Gottes verändert Menschen. Das war seine große Entdeckung. Nicht die Drohpredigt verändert Menschen, die damals in der katholischen Kirche sehr verbreitet war. Fegefeuer, Hölle und Schrecken. Sondern die gute Nachricht der Liebe Gottes war Luther überzeugt, das überzeugt Menschen des Glaubens und das verändert Menschen in ihrem Leben. Dass wir im Glauben erfassen, ein feste Burg ist unser Gott oder persönlich gewandt, dass du, dass ich, dass wir im Glauben erfassen, meine feste Burg ist Gott. Ich denke, diese Überzeugung, dieser Glaube, der sich gründet, ist etwas sehr Wesentliches, damit wir bereit werden, mit anderen zu teilen. Und das ist ja das Thema, das ist dieses Quartalsthema, das wir uns gewählt haben, miteinander teilen. Luthers Glauben, seinem festen Glauben, folgten Taten. Ihm war daran gelegen, die eigene Erfahrung mit anderen zu teilen. Und seine Erfahrung war die Entdeckung, wir haben es mit einem gnädigen, also mit einem freundlichen, uns Menschen zugewandten Gott zu tun. Als Gemeinde kommen wir aus Quartal 3 her. Einladend Glauben war da unser Thema. Und unter anderem die Frage, wie erzähle ich denn meine Geschichte einladend? Meine Geschichte, die ich mit Gott gemacht habe. Und jetzt merken wir, hier verknüpft sich etwas zum Reformationstag, denn Martin Luther hat seine Geschichte erzählt. Er hat den Menschen gesagt, was für ihn Jesus Christus bedeutet, dieser Gott, der ihn rechtfertigt, allein aus Glaube. Der uns also stehen lässt als Menschen, der uns annimmt als Menschen, und zwar deswegen, weil er uns freundlich gesonnen ist und nicht drohend und bösartig. Das fürchteten die Menschen damals zutiefst, diesen rachsüchtigen Gott, der Strafen verhing, und entsprechend war auch das Leben. Das Zweite, was Martin Luther am Herzen lag, war, die Menschen also hineinzunehmen in den Glauben. Und das bedeutete, die Menschen mussten überhaupt verstehen können, in ihrer Sprache, wovon da die Rede war. Gottesdienste wurden auf Latein gehalten, das verstand kein Mensch. Die Bibelübersetzung war deswegen für die Reformation, die Erneuerung der Kirche unabdingbar, unbedingt notwendig, damit Menschen das Evangelium verstanden. Und wir schauen uns nochmal das Bild auf Beamer hier an der Wand an, was ihr auch auf euren Karten habt, miteinander teilen. Und ihr erkennt, ich hatte schon einmal darauf hingewiesen, darin einen Brotleib. Und darum geht es in diesem Quartal, dass wir etwas miteinander teilen. Und natürlich nicht nur in diesen Monaten bis zum Jahresende, sondern das ist ein geistliches Grundprinzip, ein Prinzip des Glaubens, dass wir, was wir haben, mit anderen teilen. Und dafür steht eben dieses Brot, dieser Brotleib, weil Jesus sein Leben mit uns geteilt hat. Und sein Anliegen war es, gute Nachricht zu verkünden und in sich als dem Sohn Gottes unter die Menschen zu bringen. Auch Luther wollte also das Evangelium mit anderen teilen und er war sich dessen sehr wohl bewusst, dass dies Gefahren bedeutete. Und Luther hat sich diesen Gefahren und Entbehrungen ausgesetzt in dem Wunsch, das Evangelium anderen zu bringen. Er war bereit, selber etwas von sich zu teilen, ein Stück von sich abzugeben, sich selbst zu riskieren in dem Bedürfnis und in dem Auftrag, die gute Nachricht weiterzugeben. Gute Nachricht von Jesus Christus, das kann man einer rettenden Zugbrücke vergleichen. Ich war die vor einigen Wochen mit meiner Martina, meiner Frau, im Urlaub. Ich sage das deswegen, weil ich davon ausgehe, wir haben auch Gäste unter uns, die nun nicht wissen, dass Martina meine Frau ist und deswegen die Vorstellung haben, ah, das ist ein interessanter Pastor, der fährt mit Frauen in Urlaub. Also Martina ist meine Frau. Und das führt mich jetzt in einem wunderbaren Beispiel zur Zugbrücke. Nämlich, wie teilen wir uns mit, so dass alle anderen verstehen, wovon wir überhaupt reden? Wie werden wir transparent, dass andere begreifen, wie wir unterwegs sind? Im Elbsandsteingebirge, also, haben wir uns die Festungsanlage, die Bastei, angeschaut. Das war eine Riesenfestungsanlage, sehr beeindruckend. Und die Menschen, die dort lebten, waren nun nicht so furchtbar wohlgesonnene Menschen, aber sie hatten ihre feste Burg gebaut. Und es gab eine Zugbrücke. Und immer wenn Leute hinzukamen, die ihnen nicht genehm waren, dann verteidigten sie ihre feste Burg. Und wenn kein anderes Mittel mehr half, hatten sie dort ein Katapult stehen. Und mit diesem Katapult warfen sie dicke Steine, die sind dort auch ausgestellt. Und die dicken Steine trümmerten sie oder warfen sie auf ihre Zugbrücke. Und wenn die Zugbrücke dann zertrümmert war, konnte keiner mehr reinkommen. Und das ist mir ein Bild gewesen oder ist mir für diese Predigt ein Bild gewesen. Verführerisch ist es, das Glaubensleben als eine Art Burgfrieden zu begreifen. Wir hier unter uns sind uns sicher. Hier fühlen wir uns sicher, weil wir einander alle kennen, weil wir alle gleich ticken, weil wir alle gleich unterwegs sind. Und wenn dann andere dazukommen, dann ziehen wir die Zugbrücke hoch und bleiben unter uns. Und wenn das nicht reicht, werfen wir mit dicken Steinen. Die Zugbrücke hochgezogen, damit kein Unbekannter das Vertraute stört, kein neuer Wind die Gemäuer durchweht, niemand und nichts mehr herausfordert. Das verband Martin Luther nicht mit diesem Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Kein Ghetto, sondern Reformation bedeutete, hinauszugehen in die Welt, es zu wagen, sich den Herausforderungen damaliger Zeit zu stellen. Und das bedeutet für uns auch, herauszugehen, die Burg zu verlassen und andere hineinzuladen. Die Burgen zur Zeit Martin Luthers oder auch der Tempel zur Zeit Jesu waren, das war ihr Sinn, Asylstätten. Fielen kriegerische Heere in die umliegenden Orte ein, so floh die Landbevölkerung in diese Trutzburgen. Und wären dann die Zugbrücken hochgezogen gewesen, wäre das ihr Todesurteil gewesen. Das haben wir heute wieder genauso. keine Zugbrücken, aber wir haben auch heute Flüchtlingsströme, die drängen nach Europa. Und auch heute haben wir die Angst, was daraus wohl wird. Und dann liegt es nahe, die Zugbrücke hochzuziehen und zu sagen, lass die auf dem Meer doch ertrinken. Hauptsache, die kommen nicht rein. Was das wohl wird, wenn die alle kommen. Und wir merken plötzlich, wie Geschichte, Reformationsgeschichte, unsere Geschichte ganz nah ist. Und es stimmt ja auch. Es bleibt unausgemacht, was passiert, wenn die Entwicklung unserer Gesellschaft und die weltweite Entwicklung so weitergeht wie bisher. Und ich verstehe sehr gut, dass einem das Angst machen kann. Und auch ich fühle das. Aber ich begreife auch, dass die Zugbrücke hochziehen nun nicht sehr christlich ist. Hauptsache wir in Sicherheit. Die anderen sollen sehen, wo sie bleiben. Ein feste Burg ist unser Gott, dichtete Martin Luther. Und die Menschen, die Landbevölkerung wusste, was er damit meint. Ja, dahin können wir fliehen unter Bedrohung. Da sind wir sicher, da finden wir Schutz, da finden wir Geborgenheit. Für Martin Luther war klar, und das singen wir auch in einem Lied, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Das ist so. Wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Denn es könnte sein, dass sich unsere Träume nicht erfüllen, weil Gottes Traum für die Menschen und uns ein ganz anderer ist. Die Gemeinde Jesu soll eine Asylstätte derer sein, die Hilfe nötig haben. Eine Fliehburg für Menschen, die schutzbedürftig sind an Leib und Seele. Gott hat die Zugbrücke für uns und für alle unsere Freunde heruntergelassen. Und darum dürfen wir nicht verschließen, was Gott geöffnet hat. Miteinander teilen. Kommt uns sehr nah. Miteinander teilen kostet etwas. Miteinander teilen macht auch tatsächlich Angst. Und dennoch, wir sind dem Evangelium verpflichtet, so wie Martin Luther sich dem Evangelium gegenüber verpflichtet sah, offen zu sein. Und wir sind verpflichtet, offen zu sein für alle, die diesen Christus suchen und auf ihrem Weg bei uns anklopfen. Mehr noch, wir sollen sogar Wegweiser sein zu dieser Fliehburg und sie hineinbitten. Einladen, glauben und miteinander teilen gehören ganz eng verzahnt zueinander. So ist es in der Bibel, im Evangelium und so ist es auch unter uns. Eine Burg soll Menschen retten. In ihren Mauern darf es keine innerbetriebliche Sperrklausel für Neuzugänge geben. Burg und Tempel sind nicht gebaut für Volksmannschaftstreffen der Burgfräuleins und Burgherren oder Traditionsfeste von Pharisäern und Schriftgelehrten. Wir sind als Ältest, als Leitungskreis zusammen mit den Diakonatsleitern auf Klausur gewesen, letztes Wochenende. Und wir haben darüber nachgedacht, was denn für unsere Gemeinde wichtig ist. Wir haben euch im Vorfeld davon erzählt und etwas, also davon berichtet, dass uns diese Frage bewegt. Und was uns wichtig wurde, ist dieser Gedanke einer transparenten Gemeinde, eine Gemeinde, die durchlässig ist, die offen ist für Menschen, die hinzukommen wollen, die hineinfinden wollen. Glaube bewegt, weil wir auf dem Weg zum Nachbarn sind, weil wir auf dem Weg zum Du sind, weil wir auf dem Weg zum Anderen sind, weil wir einladend glauben und miteinander teilen. Mir ist klar, das sind große Sätze und hehre Gedanken und das Ganze muss durchstabiert werden. Aber zunächst brauchen wir ja einmal eine Idee davon, was unsere Vision ein Licht in Dortmund ausmacht. Und was ich damit verbinde, ist eben dieses Bild von der Zugbrücke, die nicht hochgezogen wird, um unter uns zu bleiben, Zustände zu stabilisieren, sondern offen zu sein, transparent, durchlässig für andere. Wir haben das eben gehört, dass das aller Religion nicht leicht fällt. Aller Religion, auch der christlichen, neigt dazu, vor allem wenn sie die Vormachtstellung hat, andere zu unterdrücken. Sie neigt, wenn sie sich nicht stark fühlt, sich abzuschotten und abzugrenzen. Und auch bei Martin Luther, er lief ja diese Reformationsentwicklung nicht bruchlos und nicht vorbildlich, sondern es gab dann ja den Religionskrieg, weil man eben meinte, unsere Burg sieht so und so aus und ihr seid die Feinde und deswegen müssen wir uns jetzt bekriegen. Miteinander teilen erfordert also sehr viel Mut. Und dieser Mut kommt von Gott her, kommt vom Glauben her, kommt von der Quelle her, von der wir trinken. Dazu braucht es lebenrettende Burgbrunnen. Eine feste Burg ist unser Gott und sein Sohn ist die Quelle, an der er zu trinken uns alle einlädt, alle, die ihren Durst löschen wollen. Wir haben eben gesungen, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe. Ich liebe dieses Lied. Fels, auf dem ich stehe, das ist diese Standfestigkeit, um die es geht. Und dann heißt es in diesem Lied weiter, Quell, an dem ich ruhe. Und das allein genügt nicht, ihr Lieben. Fels, auf dem ich stehe, ja, aber Quell, an dem ich ruhe und damit genug habe, das genügt nicht. Sondern ein Quell ist dazu da, dass alle, viele, je mehr, desto besser, daraus trinken. In Bingen gibt es auch eine Burg und diese Burg hat einen 54 Meter tiefen Brunnen, hatte diesen Brunnen, denn er wurde in den Kriegen zugeschüttet, damit das Leben auf der Burg verhindert wurde und somit dort kein Schutz mehr möglich war. Warum? Weil war der Brunnen verschlossen, gab es dort kein Wasser und Zugbrücken hochzuziehen, sich einzumauern, macht keinen Sinn, wenn man nichts zu trinken hat. Und damit war diese feste Burg erledigt. Der Burgbrunnen, der Zugang zum Quell, war verschlossen. Das heißt, wir müssen den Zugang zum Lebenswasser offen halten. Wir dürfen es nicht, dieses Lebenswasser in Fässer abfüllen, in denen es dann fault. Es wäre keine gute, es wäre schlechte Nachricht, wenn unsere Worte und Taten, unsere Formen und Gewohnheiten und unsere Gleichgültigkeit dazu führten, Durstende abzuhalten. Abzuhalten, Lebenswasser zu trinken. Und das heißt, wenn ich darüber nachdenke, was transparente Gemeinde bedeutet, dass wir auch ein Stück der Kultur der Menschen, mit denen wir umgehen, teilen müssen. Man kann auch einen anderen Weg gehen, den Weg der Abschottung. Und es erfordert wieder Mut, ein Stück Kultur mit den Menschen um uns herum zu teilen. Wie kann das aussehen? Ein Beispiel. Wir waren jetzt, Rolf und ich, also mein Kollege, Pastorkollege hier in der Gemeinde und ich waren unterwegs auf einer Woche, wo wir nochmal fit gemacht werden für den Pastorendienst. Und dort hatten wir einen Referenten aus der Schweiz, den verstand man aber, weil der konnte auch Hochdeutsch. Und er erzählte uns Folgendes aus seiner Gemeindearbeit. Und das fand ich ganz interessant und wollte ich hier weitergeben als ein Beispiel für Integration von Kultur, die uns umgibt. Sie beginnen ihre Gottesdienste, erzählte er, jeden Gottesdienst mit einem säkularen Lied. Völlig säkulares Lied. Andrea Berg. Spielen die da? Oder wie heißt die Blonde? Helene Fischer. Atemlos. Glaube ich, ist von ihr. Aber die singen auch andere Lieder, säkulare Lieder, amerikanische, englische, keine Ahnung, was so gerade angesagt ist in den Charts oder sonst wo. Und sie tun dies nicht, um irgendwie hip zu sein, sondern die Kulturrelevanz besteht darin, dass sie sagen, viele fremde Leute kommen zu uns die jetzt eben zum ersten Mal über diese Zugbrücke in Gemeinde hinausgehen. Und er sagt, wir singen solche Lieder, weil die Leute können sofort das erste Lied mitsingen. Und dann singen sie gemeinsam atemlos oder was auch immer. Und die Leute sind sofort dabei. Und sie singen diese Lieder nicht nur aus Quatsch, sondern dann bauen sie immer eine Brücke, um eben Menschen die Möglichkeit zu geben, über die Zugbrücke zu gehen und sagen, was hat denn dieses Lied? Was drückt das denn aus, was uns gemeinsam miteinander verbindet? Was also transparent, durchlässig ist für uns gemeinsam? Und ich finde das eine tolle Idee, einen super Gedanken, ein ganz praktisches Beispiel, wie wir kulturrelevant sind. Und wir müssen uns davor nicht fürchten, solche Lieder hier zu spielen und zu singen. Denn zu Hause am Radio, wenn du, lieber Ehemann oder Hausfreund, den Staubsauger schiebst, singst du dieses Lied ja auch. Oder? Auch nicht. Dann legt man was anderes ein. Aber was klar ist, das aktuelle Anbetungslied von Feiert Jesus, ich glaube, jetzt sind wir bei Nummer 22, das kann nun nicht jeder mitsingen, weil es eben nicht jeder kennt und weil es nicht über den Radiosender geht. Solche Lieder singt die Gemeinde dann auch, die dort in der Schweiz. Aber ich wollte ja was zu Zugbrücke und Kulturrelevanz sagen. Und da spüren wir wahrscheinlich schon wieder eine Angst. Mensch, ist das nicht ein bisschen trivial, oberflächlich? Machen wir hier Klamauk? Darum geht es gar nicht. Ich finde, wir sollten Gottesdienste überhaupt nicht feiern, um uns selber darzustellen, auch nicht, um uns selber zu feiern. Mir geht es auch nicht darum, dass wir nun ständig besonders hip sind und modern oder sowas. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir die Angst vor Überfremdung überwinden. Und diese Angst rührt ja daher, dass wir unseres Glaubens uns vielleicht nicht so gewiss sind, dass wir auf Fels stehen, sondern uns vielleicht mehr fühlen wie auf einer Sandbank. Wie gesagt, wir waren auf der Insel in Langeoog und ich ging spazieren mit einem Kollegen am Strand und plötzlich standen da viele Menschen. Und ich schaute aufs Meer und dann stand da eine Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, standen aber nicht am Strand, sondern standen auf der Sandbank und drumherum, Flut war gekommen, Wasser. Überall dort stehen Warnschilder, geht nicht auf diese große Sandbank. Aber diese Familie wollte Muscheln sammeln und sind auf diese Sandbank getapert. Die ist ziemlich groß. Und als sie zurückkamen, war das Wasser geflutet und sie kamen durch das Tiet nicht mehr zurück. Dann kam ein Rettungsboot raus. Aufregung am Strand, Polizei stand da, Handy. Das Wasser strömt ziemlich schnell, habe ich festgestellt. Dann kam ein Rettungsboot raus, fuhr dorthin, wollte die an Bord nehmen. Und was passiert? Feuerwehr, Motorschaden. Dann lagen die da mit ihrem Rettungsboot und nun standen sie zu sechst auf der Insel. Und da dachten wir, wie geht jetzt die Geschichte weiter? Zunehmende Wasser steigt, die Insel wurde immer kleiner. Und dann kam der gelbe Engel. Hubschrauber. Kam, landete, nahm zuerst die Kinder auf, flog zum Strand zurück. Flog wieder zurück, nahm die Eltern auf, flog wieder zurück. Flog nochmal hin und wartete, bis das nächste Rettungsboot kam. Das war dann ein bisschen größer. Und dieses Schlauchrettungsboot ins Schlepptau nahm. Alle waren gerettet, aber das war ein Bild für kein fester Fels, auf dem ich stehe, sondern große Unsicherheit, Angst davor, überflutet zu werden. Eine dramatische Situation. Und wenn wir uns so dramatisch bedroht fühlen als Christen, dann werden wir die Zugbrücke hochziehen und damit den Auftrag des Evangeliums verleugnen. Martin Luther war klar, wir müssen die Zugbrücke runterlassen. Es geht darum, die Menschen verstehen zu lassen, worum es geht und ihnen eine Fluchtburg zu sein in Zeiten der Not. Weil wir auf fester Burg stehen, auf festem Fels, darum haben wir nichts zu fürchten. Und darauf hat Martin Luther gebaut, als er seine 95 Glaubensthesen an die Wittenberger Schlosskirche heftete und sich gegenüber seinen Angreifern beim Reichstag zu Worms auf das Evangelium von der Einladung Gottes an alle Menschen berief. Die Reformation ist die historische Einsicht, dass Glaube nicht in Büchern überlebt, dass Glaube nicht in Trutzburgen überlebt, dass Glaube nur überlebt, wenn er ins Leben kommt. Und das gilt für unseren Glauben, für den ganz persönlichen, aber auch für uns als Gemeinde. Glaube bewegt, wo wir miteinander teilen, wohlwissend, dass mit unserer Macht nichts getan ist. Das haben wir eben auch gesungen. Aber diese Erkenntnis führt eben nicht dazu, sagen wir, mit unserer Macht ist nichts getan, Zugbrücke hoch. Sondern der Herr, auf den wir uns verlassen, wird mit uns sein. Erneuerung, die auf uns baut, wäre gar bald verloren, dichtet Luther. Eine feste Burg ist unser Gott. Hinter diesem Bekenntnis steht nicht die Sicherheit einer Versicherungspolice, sondern die Gewissheit der Erfahrung, auch dort versorgt zu sein, wo wir teilen, wo wir abgeben, wo wir von Vorlieben lassen, wo wir auch unser Geld teilen, wo wir unser Geld auch dieser Gemeinde zufließen lassen, weil wir begriffen haben, ohne Geld geht's auch hier nicht. Wo wir Geld teilen mit denen, wo Not am Mann ist. Dass wir etwas abgeben von unserem Wohlstand, von unserer Zeit. Und ich sage das noch einmal, mir fällt das auch nicht leicht, teilen. Aber es ist eine wichtige geistliche Übung. Und es geht nicht um das Prinzip, sondern es geht um die Erfahrung, eine feste Burg ist unser Gott. Und wenn ich teile, habe ich immer noch genug. Das ist ein Glaubensschritt. Wenn du gibst, sei es für die Gemeinde, für andere, wenn du etwas gibst von deiner Zeit, von deinem Wohlstand, von deinen Erfahrungen weiter, es bleibt für dich genug. Das ist eine Erfahrung des Glaubens. Und die macht man nur, wenn man es wagt. Nicht teilen heißt hinter den Burgmauern stehend, etwas über die Stärke und Tragfähigkeit hinaus zu philosophieren. Die Tragfähigkeit und Stärke dieser Mauern. Hinauszurufen ins Land und sagen, das ist so toll, diese Mauern sind so fest und so tragfähig. Doch davor stehend lässt es niemand erkennen, ob diese Mauern tatsächlich uneinnehmbar sind oder ob es sich nur um Attrappen handelt. Um Gottes Versorgung zu erfahren, müssen wir uns auf das Teilen einlassen. Nur dann kannst du beurteilen, ob es für dich noch reicht, wenn du geteilt hast, deine Zeit, deinen Einfluss, auch ein wichtiges Thema. Was passiert, wenn ich Einfluss, Macht mit anderen teile? Das kann einem ganz schön Angst machen. Es gibt so viele Dinge, die es zu teilen gibt. Der lebt, der sich selbst vergessen kann. Mit Ernst erst jetzt meint, dichtet Luther, und wusste, wo er vom Widersacher und Widerständen sprach. Bei all dem Bösen, in unserer Welt gleich und ähnlich, gibt es Lüge, List, Macht, Verführung. Aber Luther war davon überzeugt, nichts ist des Teufels Kund gleich, sich in unserem Gewissen zu verankern, sich quasi unsichtbar zu machen. Unter besten Namen, an erster Adresse wohnt er dann, nämlich in unserem Gewissen. Und was bewirkt er da, dieser Diabolos, dieser Durcheinanderbringer? Er liebt dein schlechtes Gewissen. Und wenn man übers Teilen spricht, übers Miteinanderteilen, haben ganz viele spontan ein schlechtes Gewissen. Mit Arg und viel List, dichtet Luther, ist er gerüstet. dich nicht daraus zu entlassen, aus deinem schlechten Gewissen. Wer verteidigt, sagt man, der klagt sich an. Und im Umgang mit unserem schlechten Gewissen trifft das absolut zu. Dann geht es nämlich darum, dass wir uns gegen unser Gewissen, das uns einlädt, die Zugbrücke runterzulassen, den Brunnen zu öffnen, zu teilen, dass wir uns dem verschließen mit allem möglichen Text. Und ihr habt das auf eurem Blatt mitbekommen, Jesaja 58. Das ist so ein faszinierender Text, der davon spricht. Da sagen Leute, Vers 5, oder Gott fragt die Menschen, ist vielleicht das ein Festtag, wie ich ihn liebe, wenn ihr auf Essen und Trinken verzichtet, euren Kopf hängen lasst, euch in Sack und Asche setzt? Nennt ihr das ein Fasten, das mir gefällt? Also all diese religiösen Übungen, die ihr tut in euren Mauern, glaubt ihr, das gefällt mir? Nein, ein Fasten ist, wie ich es haben will, löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt dem Misshandelten die Freiheit und macht der Unterdrückung ein Ende. Die arge List des Feindes ist es, uns im schlechten Gewissen zu verschanzen und damit in der Selbstrechtfertigung Gott gegenüber zu bleiben. Dann werden wir uns aber nur noch uns selbst begegnen. Und wird jede Möglichkeit, jede andere Möglichkeit wird dadurch erstickt. Niemand lebt, der sich selbst nicht vergessen kann, hat einmal jemand gesagt. Miteinander teilen können, das können wir, wenn wir glauben, zu glauben vermögen. Glaube heißt nämlich, sich selbst vergessen können. Weil der rechte Mann für uns streitet, den Gott hat selbst erkoren, dichtet Martin Luther. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld wird er behalten. Amen.
Ich fand das vorhin sehr bezeichnend, dieses Bild dieser Burg. Ich weiß nicht, ob das noch in Erinnerung ist. Diese Burg lag nirgendwo im Tal. Sie war nicht irgendwo eingebuddelt als Sicherheit, damit sie keiner sieht, sondern sie war auf dem Berg, für alle sichtbar. Und ich glaube, dass es auch etwas ein Zeichen ist. So für mich einfach jetzt das, was ich heute so aus der Predigt gehört habe, ein Zeichen, der Schutz, die Geborgenheit, die wir haben, als Zeichen für die Welt, dass auch sie geborgen sein können und dass wir einladend sind damit, die Burg, die auf dem Berg liegt. Und wenn wir die Lieder singen, geht zur Anbetung und dazu aufstehen, Gott einfach loben und preisen, dann denke ich, sollten wir auch mit im Blick haben, dass das auch Verantwortung ist, dass das auch ist, wir machen uns auf den Weg, weil wir haben Sicherheit und aus dieser Sicherheit heraus können wir leben und Menschen erreichen und einladen, diese Sicherheit zu bekommen. Der Herr ist meine Kraft, sein Schild, umgib mich. Wir stehen gemeinsam auf, soweit es uns möglich ist. Der Herr ist meine Kraft.
was will nichts länger tragen, denn ich hab für sie bezahlt. Egal, in meine Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los in meine Hand. Lege sie nieder, lass einfach los.
Tiefer als in deiner Hand, fallen
ist so, Herr. Wir sind geborgen in dir, Herr. Du bist unsere Zuflucht. Herr, du bist der, die feste Burg, zu der wir kommen dürfen, Herr, wo wir Sicherheit haben. Du bist auch die feste Burg, die auf dem Feld steht. Die feste Burg, die für alle Menschen sichtbar sein soll als Zufluchtsort, Herr, weil diese Welt so haltlos ist. Weil es Angst, weil es Not gibt, weil es Menschen gibt, die nicht wissen, wie sie ihr Leben bewältigen sollen und was ihr Leben wirklich ausmacht. Danke, du bist der Herr, du bist unsere Zuflucht, dich beten wir an, Herr. Augen. Lass mich erkennen, was dir wichtig ist. Gebrauche mich in dieser Welt. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Thank you.
Wir bitten jetzt die Silke Hahn nach vorne. Wo ist sie denn? Da ist sie. Da kommt die Silke. Stell dich doch mal in unsere Mitte.
Grüß dich.
Ja, wir haben dich jetzt, liebe Silke, hier schon oft stehen sehen oder öfters, nämlich du leitest unsere Gottesdienste dann und wann. Bist du hier in der Rolle, die jetzt gerade heute Morgen der Olaf Nattenberg hier hat. Und das ist aber nicht deine einzige Aufgabe, sondern du hast dich entschlossen, auf unsere Bitte hin die Leitung dieser Arbeitsgruppe zu übernehmen, kümmerst dich also jetzt um die Gottesdienstleiter und um all das, was damit zusammenhängt. Und das ist eine ziemlich große Nummer. Ihr merkt das, wir haben Musik dabei, Anbetung, Klavier, Lieder und all diese Dinge, die müssen ja miteinander koordiniert und bedacht werden. Und dazu gibt es bei uns in der Gemeinde auch regelmäßige Schulungen. Und das ist, so habe ich den Eindruck, auch dein Favorite Ding. Das machst du total gerne. Und wenn du schulst, komme ich immer gerne, weil da kann man immer was lernen. Und es ist so schön herausfordernd. Also das hat gar nichts von Burg und wir machen weiter, wie wir immer machen und fertig. Nee, das ist schon klasse. Und ich habe deswegen an ein Bibelwort gedacht, aus 2. Timotheus 2. Ich lese das dir mal vor. Du aber, mein Kind, werde stark durch die Gnade, die aus der Verbundenheit mit Jesus Christus erwächst. Du hast vor vielen Zeugen mein Vermächtnis empfangen, gib es an zuverlässige Menschen weiter, die dann selbst fähig sind, wieder andere zu lehren. Das schreibt der Apostel Paulus an den Timotheus, das war einer seiner Schüler, spricht ihn hier mit Kind an und das ist was sehr Liebevolles. Du aber, mein Kind, sagt Gott auch zu dir, liebe Silke, werde stark durch die Gnade. Also das ist schon eine herausfordernde Arbeit, auch die Gottesdienstleiter haben ja so ihren eigenen Kopf, sind manchmal wie die unwilligen Pferde. Das habe ich gesagt, das stimmt. Ich schließe mich da ein. Und es ist total schön, finde ich, zu sehen, dass du diese Energie hast, von Gott herkommen, uns da zu führen und zu schulen und auch immer wieder zu ermutigen. Und das sagt hier der Paulus. Das, was du vor vielen Zeugen empfangen hast, das gibt an zuverlässige Menschen weiter. Das ist genau dein Dienst. Du gibst, was du empfangen hast, an andere weiter, damit die dann wieder fähig sind, das Gelernte zu leben. Wir wollen dich heute in deinen Dienst einsegnen, weil Gott dir etwas anvertraut hat und du bist für uns als Gemeinde ein Mensch, ein zuverlässiger Mensch, der fähig ist, wieder andere zu lehren, anzuleiten im Dienst für die Gemeinde. Und dazu wollen wir Gott bitten, dass er dich darin segnet und darin wollen wir dich einsegnen in diesen Dienst. Und das wird Olaf für uns tun. Ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen.
Ja, Jesus Christus, ich danke dir für Silke, Herr. Ich danke dir, dass du sie in diese Gemeinde gestellt hast. Ich danke dir für die Gaben, die du ihr mitgegeben hast, auch für ihre pädagogischen Fähigkeiten, Herr. Und ich danke dir, dass sie bereit ist, das weiterzugeben, dass sie sich in deinen Dienst hat stellen lassen und dass sie uns ausrüsten möchte, dass sie uns zurüsten möchte und dass sie sich dieser Aufgabe auch gestellt hat, Herr. Und das ist eine Aufgabe, die ihr und auch ihrem Naturell entspricht. Ja, Herr, und so bitten wir dich für Silke, dass du ihr Weisheit schenkst, dass du ihr Fröhlichkeit schenkst, dass du ihr die Liebe zu den Menschen schenkst. Und wir bitten dich um deinen Segen, Herr. Segne Silke bei dieser Aufgabe, diesem Dienst, den sie in dieser Gemeinde für dich tut. Amen.
Amen.
Und die Information des Gemeindelebens, insbesondere der nächsten Woche, findet man hier auf der Rückseite dieses Informationsblatt. Ich möchte auf zwei Punkte hinweisen. Nächste Woche Donnerstag um 15 Uhr findet die Trauerfeier für Rudolf Hesse statt. Rudolf Hesse, ich habe ihn in ganz positiver Erinnerung, ja, ist eigentlich bis ins hohe Alter immer regelmäßig in die Gemeinde gekommen, saß hier von mir aus gesehen hinten rechts auf der Seite ein ganz freundlicher, netter, älterer Mann, der sich auch immer durchs Gebet eingebracht hat. Also ich habe ihn in sehr positiver Erinnerung. Und die Trauerfeier findet, wie gesagt, um 15 Uhr statt im Aluheim in Dortmund-Körner. Am 13. November der Halbzeitabend für alle ab 50. Diesmal sind Dorothea und Rolf Gersdorf, die auch bei uns in der Gemeinde sind, mit einem Thema dran, versöhnt mit gestern. Also für alle ab 50. Ich bin dann sehr gespannt, was ihr mir zu berichten habt, weil ich darf ja noch nicht hingehen. Zu unserer Leitungskreisklausur hatte Arne schon was gesagt. Wir werden also auch gucken, dass wir jetzt in naher Zukunft berichten, was wir da so entschieden haben, was uns für Gedanken gekommen sind. Ich wollte nur kurz sagen, dass wir es doch gemerkt haben, dass Gott da sehr, ja, sehr nah dabei war. Also man kommt immer wieder bei so einer Leitungskreisklausur, ich habe das schon einige miterlebt, immer wieder an den Punkt, dass man sagt so, was machen wir jetzt, wie geht's jetzt weiter? Dann setzt man sich zusammen, dann betet man zusammen und irgendwie entwickelt sich danach so ein Weg. Und das haben wir diesmal auch wieder erlebt und das finde ich immer eine ganz tolle Erfahrung. Der Andy wollte uns etwas zum Basistag sagen. Starkes Thema. Die Postmoderne und wir. Da bin ich mal gespannt.
Ja, etwa zwei Drittel von oben, hinten auf einem Zettel steht der Termin, Samstag, der 13. Dezember von 10 bis 13 Uhr. Die Postmoderne und wir. Viele Leute wissen vielleicht nicht, was das ist. Was soll ich mit Postmoderne verbinden und warum geht das überhaupt an? Und wir wollen aus drei Perspektiven die Relevanz dieses Themas uns ein bisschen erklären. Die Pastoren Rolf Sirus, Arne Vogel und ich werden jeweils einen Beitrag halten, etwa 20 bis 30 Minuten. Dann gibt es Zeit zur Diskussion und ganz wichtig, ist viel Kaffee dabei. Also es dürfte klappen. Ich wollte den Manfred Kuhliger bitten, um irgendwas zu erzählen, weil er war bei dem ersten Basistag. Der Begriff ist noch nicht so geläufig, weil wir haben dies wird das zweite Mal überhaupt und das letzte Mal war ein bisschen ungünstiger Termin. Aber Manfred hat es geschafft und fand es ganz gut und vielleicht könntest du ein paar Worte darüber erzählen.
Gerne. Normalerweise arbeite ich am Samstagvormittag für meinen Lebensunterhalt. Da muss ich mir dann freinehmen, wenn was anderes ist. Und am 13. Dezember ist ja wieder was anderes. Und das hat auch mit Lebensunterhalt zu tun, für uns Christen. Weil es geht um die Bibel. Es geht darum, dass ein Thema, ein Stichwort mal von ganz verschiedenen Seiten beleuchtet wird. Und das ist richtig ermutigend, lehrreich und bringt was. Ich denke, als Christen müssen wir die Bibel ernst nehmen und auch drin studieren. Und das ist eine tolle Gelegenheit, wie da andere drei Experten schon was vorbereitet haben und das Stück für Stück mit uns durchgehen. Ich kann das sehr empfehlen. Kommt alle dahin.
Danke, ich hab's gehört.
Ja, jetzt sind wir am Ende des Gottesdienstes angelangt und wir wollen gemeinsam ein Segenslied singen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Thank you. Es segne euch der allmächtige Gott. Um 11:45 gibt es die Möglichkeit, mit dem Ehepaar Codutore zusammen zu sein. Andy wird am Infotisch nochmal stehen zum Thema Basistag und ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag.